Meine Damen und Herren, hier ist die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Kemal Çelik
und Ufuk Geçim. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten unseren Briefkasten. Anschließend hören Sie das Programm Regional registrierte Produkte. Nachrichten.
Laut der Erklärung des Innenministeriums wird morgen um 15 Uhr im Gamer-Sitzungssaal eine Koordinierungssitzung zum Prozess Terrorfreie Türkiye stattfinden. An der Sitzung werden der Präsident der türkischen Großen Nationalversammlung, Kurtulmuş, sowie die Gouverneure der 81 Provinzen teilnehmen. Dabei sollen die Koordinierungsthemen im Zusammenhang mit Terrorfreie Türkiye erörtert werden. Auf der Sitzung werden unter anderem die Beobachtung und Umsetzung des Prozesses in den Provinzen, die gesellschaftliche Integration und Rehabilitation sowie die wirksame Gewährleistung der öffentlichen Ordnung bewertet. Darüber hinaus sollen mögliche Probleme, mit denen Gouverneure und Sicherheitsbehörden vor Ort konfrontiert sein könnten, sowie Maßnahmen gegen mögliche Provokationen und Desinformationskampagnen thematisiert werden.
Das Außenministerium hat Kolumbiens Entscheidung, die israelische Souveränität über die besetzten Golanhöhen anzuerkennen, scharf verurteilt. Türkiye werde Syriens territoriale Integrität und Souveränität sowie die Bemühungen um dauerhaften Frieden und Stabilität im Land weiterhin unterstützen. In einer schriftlichen Erklärung des Außenministeriums hieß es, die kolumbianische Entscheidung ziele darauf ab, die israelische Besatzung der Golanhöhen, die einen untrennbaren Teil Syriens darstellten, zu legitimieren. Solche einseitigen Schritte stellten einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht dar und hätten insbesondere angesichts der Resolution 497 des UN-Sicherheitsrats keinerlei rechtliche Gültigkeit, erklärte das Ministerium. Türkiye rief zudem die internationale Gemeinschaft erneut dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass Israel seine Besatzung im Süden Syriens einschließlich der Golanhöhen sowie seine Angriffe gegen die Souveränität und Stabilität Syriens beendet. Die kolumbianische Regierung hatte am 10. August erklärt, die israelische Souveränität über die besetzten syrischen Golanhöhen anzuerkennen.
Ein syrisches Gericht hat den gestürzten Präsidenten des Landes Bashar al-Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Ihm wurde vorsätzlicher Mord an mehreren Menschen, Folter, willkürliche Inhaftierung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Assad hält sich derzeit in Russland auf, das ihn bislang nicht an Syrien ausgeliefert hat. Das Urteil des vierten Strafgerichts in der Hauptstadt Damaskus wurde am Dienstag live im syrischen Staatsfernsehen verlesen. Neben Assad wurde ebenfalls sein Cousin Atef Najib zum Tode verurteilt. Najib ist ein Cousin Assads. Als früherer Chef für Sicherheit in der südlichen Stadt Dara wurden ihm laut Anklage Verbrechen gegen das syrische Volk vorgeworfen, darunter systematischer Massenmord und willkürliche Verhaftungen. In Dara hatten 2011 die friedlichen Aufstände gegen Assad begonnen, nachdem jugendliche regierungskritische Graffiti an die Wände ihrer Schule gesprüht hatten und festgenommen wurden. Daraus entwickelte sich ein fast 14-jähriger Bürgerkrieg, der Millionen Menschen zur Flucht zwang.
Der Iran hat erklärt, die Straße von Hormuz bleibe so lange gesperrt, bis die USA ihren Krieg gegen den Iran und seine regionalen Verbündeten beenden und die blockierten Gelder Teherans freigeben. Der Chef des obersten nationalen Sicherheitsrats, Mohsen Rezaei, erläuterte die Bedingungen in Gesprächen mit dem chinesischen Botschafter. US-Präsident Donald Trump erklärte unterdessen, er vertraue Teheran nicht und Washington habe die vollständige Kontrolle über die strategisch wichtige Wasserstraße. Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Mehrere arabische Staaten sowie die Arabische Liga und der Golfkooperationsrat haben die Entscheidung Kolumbiens verurteilt, die sogenannte israelische Souveränität über die besetzten syrischen Golanhöhen anzuerkennen. Sie forderten Bogota auf, die Entscheidung zurückzunehmen. Saudi-Arabien, Kuwait, Jordanien und Libanon erklärten, die Anerkennung widerspreche dem Völkerrecht und insbesondere der Resolution 497 des UN-Sicherheitsrats aus dem Jahr 1981. Darin wird die israelische Annexion der Golanhöhen als völkerrechtlich unwirksam zurückgewiesen. Die arabischen Regierungen betonten, dass die Golanhöhen weiterhin als besetztes syrisches Gebiet gelten und die Souveränität sowie territoriale Integrität Syriens respektiert werden müsse. Auch die Arabische Liga wies die kolumbianische Entscheidung zurück. Generalsekretär Nabil Fehmi erklärte, die Anerkennung habe rechtlich keinerlei Wirkung und könne den völkerrechtlichen Status der Golanhöhen nicht verändern. Souveränität über ein Gebiet könne nicht durch Besatzung erworben werden. Der Golfkooperationsrat bezeichnete die Entscheidung ebenfalls als nicht akzeptabel und warnte, sie könne die Bemühungen um Frieden und Sicherheit in der Region beeinträchtigen. Kolumbien müsse die Anerkennung zurücknehmen und Israel zur Einhaltung des Völkerrechts sowie zum Rückzug aus den besetzten arabischen Gebieten aufgefordert werden.
Venezuela und Israel haben sich 17 Jahre nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen aufgrund des israelischen Gaza-Krieges 2008-2009 auf die Wiederaufnahme der konsularischen Beziehungen geeinigt. Das Abkommen folgt auf Gespräche zwischen den Außenministern beider Länder und sieht die Einrichtung eines Mechanismus zur Erbringung konsularischer Dienstleistungen vor. Dieser Schritt erfolgt Monate nach der Entführung des ehemaligen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro im Zuge einer US-Militäroperation und der Übernahme des Amtes als Interimspräsidentin durch Delcy Rodríguez.
Mehrere Menschenrechtsgruppen haben US-Präsident Donald Trump wegen seines Vorgehens gegen den Internationalen Strafgerichtshof verklagt. In einer an einem Gericht in New York eingereichten Klageschrift heißt es, die unter seiner Regierung verhängten Sanktionen gegen Vertreter des Gerichts hinderten Opfer von Kriegsverbrechen daran, Gerechtigkeit zu erlangen. Die US-Regierung hatte im Februar 2025, kurz nach Beginn Trumps zweiter Amtszeit, gegen mehrere Richter und Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs Einreiseverbote erlassen und ihre Vermögenswerte in den USA eingefroren. Hauptgrund dafür waren Ermittlungen und Haftbefehle des Gerichts gegen hochrangige Amtsträger Israels, darunter Premierminister Benjamin Netanyahu, im Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen. Die vier Menschenrechtsgruppen, darunter Human Rights Watch, fordern in ihrer Klage eine Rücknahme der Sanktionen, weil diese gegen Gesetze verstießen, etwa den Schutz der Meinungsfreiheit. In der mehr als 100-seitigen Anklageschrift hieß es, dies ist ein unrechtmäßiger Machtmissbrauch, der einen direkten Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit darstellt, auf die Unabhängigkeit von Richtern, Anklägern und Anwälten, auf grundlegende Prinzipien der internationalen Rechtsordnung und auf den Grundsatz des gleichberechtigten Zugangs zur Justiz.
Laut dem Zentrum zur Erforschung organisierten Hasses, Center for the Study of Organized Hate, haben sich die islamfeindlichen Beiträge gegen den demokratischen Senatskandidaten Abdul El-Sayed aus Michigan nach seinem Vorwahlsieg fast verzwanzigfacht. Die Forscher verzeichneten in der Woche nach seinem Sieg durchschnittlich 3099 islamfeindliche Beiträge pro Tag, verglichen mit 155 zuvor. Die Organisation erklärt, dass sich ein Großteil der Beschimpfungen auf islamfeindliche Rhetorik, Verschwörungstheorien und Angriffe gegen Al-Sayeds muslimische Identität und nicht gegen seine politischen Positionen stütze.
Das US-Zentralkommando CENTCOM teilte mit, dass die Steueranlage eines Schiffes außer Gefecht gesetzt wurde, das in der Straße von Hormuz versucht habe, die US-Blockade gegen Iran zu durchbrechen. In einer Erklärung auf dem sozialen Netzwerk hieß es, CENTCOM-Kräfte hätten die Steueranlage des unter panamaischer Flagge fahrenden Frachtschiffs MV Vela Nova deaktiviert, nachdem es am frühen Mittwoch versucht habe, vom Golf von Oman aus einen iranischen Hafen anzulaufen und dabei die US-Blockade gegen Iran zu verletzen. Die zivile Besatzung des Schiffes habe die Warnungen der US-Kräfte nicht beachtet. Daraufhin habe ein US-Militärhubschrauber des Typs MH-60 zwei Hellfire-Raketen auf den Maschinenraum des Schiffes abgefeuert. Weiter hieß es, das Schiff fährt nun nicht mehr unter Verletzung der US-Blockade in Richtung Iran. Die Blockade ist weiterhin vollständig in Kraft. CENTCOM teilte zudem mit, dass bis zum 11. August 55 Handelsschiffe umgeleitet, zwei Schiffe beschlagnahmt und drei weitere außer Gefecht gesetzt worden seien, nachdem sie versucht hätten, die Blockade zu umgehen.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkis hörten Sie Nachrichten. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt das Lied Boş Bardak, gesungen von Fettah Can.
Bugün senle konuşmak değil niyetim, galiba artık yapamıyorum. Sürsün isterdim kendimi kandırarak, yalanla yüz göz olamıyorum. Her insan bazen şaşar, kendi sınırlarını aşar. Sen ne söylersen söyle, boş bardak bir gün taşar. Başka bir şehirde karşılaşırmışız, dostça ayrılalım belki sen anlaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftsek eğer, İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız. Başka bir şehirde karşılaşırmışız, dostça ayrılalım belki sen anlaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftsek eğer, İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız. Konuşmak değil niyetim, galiba artık yapamıyorum. Sürsün isterdim kendimi kandırarak, yalanla yüz göz olamıyorum. Her insan bazen şaşar, kendi sınırlarını aşar. Sen ne söylersen söyle, boş bardak bir gün taşar. Başka bir şehirde karşılaşırmışız, dostça ayrılalım belki sen anlaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftsek eğer, İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız. Başka bir şehirde karşılaşırmışız, dostça ayrılalım belki sen anlaşırız. Birimiz tek, birimiz çiftsek eğer, İşte o zaman konuşmadan.
Devrilen yıllara sıkılma benden mecburum. Olgunum, ağlarım, derdimden yorgunum. Bazen utanıyorum sevgimden, bazen korkuyorum ölümden. Neler geçer yarsızından, hüzün geçer gül yüzünden. Bazen utanıyorum sevgimden, bazen korkuyorum ölümden. Neler geçer yarsızından, hüzün geçer gül yüzünden. Yaşım kadar geçtim sevgiden, her sevgi değildi böyle.
Gaza zwischen Hunger und Würde.
Im Zeitalter des Kolonialismus, das mit der industriellen Revolution begann, lautete die These der Kolonisatoren und Besatzer stets gleich. Wir haben der Region Zivilisation und Wohlstand gebracht. Doch die Zivilisation, auf die die Kolonialmächte stolz waren und die sie als Überlegenheit betrachteten, ist trotz all ihrer Unmoral, Unterdrückung und Ungerechtigkeit aus dem Boden der geraubten Länder selbst erwachsen. Sie ist in deren Atmosphäre erblüht. Und weil sie die bis in die Gene der einheimischen Bevölkerung eingeschriebenen Zivilisationen nicht auslöschen konnten, mussten sie diese Länder früher oder später verlassen. Doch der Kolonialismus setzte sich fort. In Palästina begann der Kolonialismus beim grundlegendsten Baustein einer Gesellschaft, beim Haus. Ein Volk, dem die Häuser geraubt wurden, wurde in Lager gedrängt und unter Blockade gestellt, so dass die Wahrnehmung von leerem Land erzeugt wurde. So glaubte man, einen Kolonisator zu schaffen, der nicht gezwungen wäre zu gehen, und eine Kolonie, die mit all ihren Möglichkeiten auf ewig geraubt bliebe. Doch eine lebenswichtige Tatsache hatten die Besatzer nicht einkalkuliert: die Wirklichkeit von Harmonie und Einklang. In dieser Welt ist der Einheimische eines Ortes nicht von ihm getrennt, sondern ein untrennbarer Teil seiner Ganzheit. Heimat zu besitzen bedeutet, selbst mit dem Dornbusch und dem Geröll dieser Heimat im Einklang zu sein. Heute wird in Gaza sichtbar, wie dieser Einklang beginnend bei der unerschütterlichsten Seite des Existenzkampfes eines Volkes bis hin zu den zartesten, gefühlvollsten und feinsten Ausdrucksformen von Liebe und Kunst durch einen Körper zirkuliert wie Blut in den Adern. Sprechen wir heute über die Harmonie Gazas und über den verübten Genozid, beginnend mit dem sensibelsten Bereich einer Gesellschaft, der Kunst. Ich liebe dich sehr. Ins Al-Awda-Krankenhaus wird ein junger Märtyrer gebracht. In seiner Tasche findet sich eine Serviette, auf die mit rotem Stift »Ich liebe dich sehr« geschrieben steht. Unser Märtyrer war verliebt, heißt es. Der Satz »Ich liebe dich sehr«, der von Mund zu Mund geht, wird im Herzen des einen zu einem Schmerz, auf den Lippen eines anderen zu einem Gedicht und in den Saiten eines dritten zu einem Lied. Ahmed Muin Abu Mamsha ist einer von ihnen. Er ist Sänger. Grüße an alle. Wie geht es euch? Ich habe euch alle sehr vermisst. So beginnen Ahmed Muins Videos. Vor Beginn des Krieges war er Musiklehrer am Edwardszeit-Konservatorium. Nachdem er mit seiner Familie aus Beit Hanun im Norden Gazas fliehen musste, wurde er 12-mal vertrieben. An jedem Ort, den Israel als sicher erklärte, wurde er Zeuge der tiefen Wunden, die Tod und Tränen hinterließen. Um die Kinder, die im Mittenkrieg gefangen waren, zumindest ein wenig vor den erschütternden äußeren Bedingungen zu schützen, um das Erlebte und Gefühlte greifbarer und ausdruckbar zu machen, begann er mit dem Licht und der Kreativität seines Herzens eine Bewegung. Unter dem Namen »Die Vögel von Gaza singen« gründete er eine Gruppe und entschied sich, Musik als Form der Therapie einzusetzen. Diese Entscheidung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis der Widerstandskraft, Entschlossenheit und Willensstärke eines Volkes, das seit Jahrhunderten Unterdrückung erfährt. Während über ihren Köpfen unablässig das Summen der Drohnen erklingt, das sie als Hintergrundmusik annehmen, singt Ahmed Muin mit seinen Schülern. »Halte nicht an, o du mit dem Kamel, Jemali, geh weiter auf deinem Weg. Vertraue auf Allah, das Blut der Märtyrer duftet wie Kardamom.« Dieses Lied, in dem Standhaftigkeit und Schmerz miteinander verwoben sind, verbreitete sich in kurzer Zeit weltweit, und alle, die auf der Seite der Menschlichkeit stehen, vereinten ihre Stimmen mit der von Ahmed Muin. »Ich liebe dich sehr« erreicht den Dichter Mossab Abu Thor aus Gaza. Er umarmt diesen Satz mit Sehnsucht und aus seinem Geist fließt ein Gedicht aufs Papier. Was du verborgen in meinem Ohr finden kannst, das niemals verstummende Surren der Drohne, das den Himmel zerreißende Dröhnen der F-16, die schreienden Bomben, die fallen auf Häuser, auf Felder, auf Körper, der Klang der Raketen, die zum Horizont stürzen, lösche sie alle, mein Arzt, aus meiner engen Ohrhöhle. Streu den Duft deines Lächelns auf die Wunde. Lass die Melodie des Lebens durch meine Adern ziehen, um mich aus dem Schlaf zu wecken. Schlag die Trommel, ohne sie zu verletzen, damit mein Geist mit deinem tanzt, mein Arzt. Meine Stimme ist die Stimme des Leidenden, die Stimme des Überlebenden und die Stimme des Zeugen, sagt Mosab Abu Thor. Der Satz »Ich liebe dich sehr« wird zur Farbe und umklammert den Pinsel der 16-jährigen palästinensischen Malerin Yara Yusuf Abu Quwaig. Yara Yusuf sagt, »Vor dem Krieg habe ich lebendigere Farben benutzt. Ich dachte, ich müsse mit meinem Talent die Stimme der Kinder aus Gaza in die Welt tragen. Jede Zeichnung in meinem Heft hat eine Bedeutung. Sie ist weder zufällig, noch entspringt sie bloß meiner Fantasie. Ich habe Kinder gezeichnet, die versuchen, ein wenig Wasser zu bekommen. Ich habe die jahrelange Knappheit, das Leben in Zelten und Kinder gezeichnet, die mit ihren obdachlosen Eltern auf der Straße schlafen. All das hat meine Seele schwer getroffen, und ich habe jeden Schmerz, den ich erlebte, in Kunst verwandelt. Yara Yusuf sendet der Welt eine Botschaft, die wie ein Aufschrei klingt. Wir wollen leben. Auch die 23-jährige Rade Bilal Sheikh Elid ist Malerin. Doch als »Ich liebe dich sehr« sie erreicht, hat sie weder Stift noch Farbe, um diesen Satz zu malen. Rade Bilal begann, den Ruß vom Boden leerer Kochtöpfe zu verwenden, um ihre Liebe zu ihrer Heimat und ihrem Volk auszudrücken. So beschreibt sie es. »Leere Töpfe stehen in Gaza für Hunger. Die Töpfe sind leer, aber ich widerstehe. Mit diesen Töpfen sende ich die Botschaft, dass ich trotz des Hungers in Gaza standhalte. Ich erzähle, dass nicht nur ich, sondern das ganze Volk hungrig ist, dass ich eine talentierte Malerin bin und dass die Welt mich sehen soll. Ich komme aus einer sehr talentierten Familie. Zwei meiner Geschwister sind Schriftsteller, eines ist Maler, eines arbeitet im Nasser-Krankenhaus im Journalismus. Einer hatte einen Notendurchschnitt von 99,4. Vor 2 Jahren hätte er zur Universität gehen sollen. Ich wünsche mir Frieden, hinausgehen zu können, eine Ausstellung zu eröffnen und dass die Menschen meine Bilder sehen. Wir sagten, Heimat zu sein, ein Volk zu sein, bedeutet, im Einklang zu leben. Lernen wir Mohammed Mugadi kennen. Auch er ist Maler. Während er das Leid seines Volkes malt, vergisst er die Esel nicht, die mit ihm erschöpft sind und Hunger leiden. Er zeigt auf eines seiner Bilder, das den Titel »Der Meister der Geduld« trägt, und sagt, »Natürlich wissen wir, dass dieser Esel im Krieg mit uns sehr müde geworden ist, viel gewartet hat und lange ohne Futter blieb. Er ist Teil unseres Alltags geworden und derzeit nahezu das einzige Verkehrsmittel im Gazastreifen. Ich habe ihn gemalt, weil ich ihn sehr oft gesehen habe, wie er neben dem Hab und Gut der Vertriebenen auch Lebensmittel zu unseren Familien in Gaza transportiert. Was auch immer die Umstände sein mögen, das historische Gedächtnis der Palästinenser entwickelt sich in allen Bereichen weiterhin in großer Harmonie. Wird der Kampf zu SAS, verwandeln sich alle Widrigkeiten in Noten. Wird er zum Gedicht, tanzen alle Worte. Wird er zum Pinsel, wird kein Lebewesen gering geschätzt. In unserer nächsten Folge sprechen wir über den Widerstand aus einer anderen Perspektive.
Gaza zwischen Hunger und Würde.
Dalmışım sulara, yine yüzemiyorum. Beni kurtaracak yeleğim bile yok. Avare olmuşum, öyle dolanıyorum. Temenni edecek dileğim bile yok. İstesem olmuyor. Aşktan kurtulamadım. İstesem olmuyor. Kapandı kapılar. Nihayet buldum. Sayende şansım. Yan yana
kapılar, bela bir aşktan kurtulamadım. Yan yan sende, sar bin derde, düşsen dile kaldıramam kal yerlerde. Ben tükendim bak sayende. Sen kabahat bende, yan yan sende, sar bin derde, düşsen dile kaldıramam kal yerlerde. Ben tükendim bak sayende, seni hala seviyorsam kabahat.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعه صوت تركيه.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radyo Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio la voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquie.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зъри и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台。
اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
ده ترکیه غرد رادیو ده.
خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه.
کتفشیه رادیو صدبوری ترکیه سکمه.
اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
ایچ رادیو وچه ترکیه. گوارید گولس ترکیه.
ایفیرده ترکیه اوازه.
گیت بیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
Edo İfonetis Türkiye.
Ovi Radyo Glas Türkiye.
Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
İni Adela Radyo Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este Radyo Voz de Türkiye.
こちらはトルキエの声ラジオです。
スボルはグラソットナトルキエ。
エフィルでトルキエオボズラジオさ。
イッツトルキエハンギアラジオや。
オブデラジオグラストルキエ。
トルキエウヌラジオソ。
ブラス、トルキエニンセシラジオソ。
In den letzten Jahren interessieren sich immer mehr Menschen für unterschiedliche Methoden, um ihre Gesundheit zu unterstützen. Im Rahmen dieser Suche rücken auch Anwendungen der traditionellen und komplementären Medizin, kurz TKM, zunehmend in den Mittelpunkt. Diese Methoden sollen die Heilung auf natürlichem Wege unterstützen und dabei nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch das seelische Wohlbefinden und das allgemeine Gleichgewicht des Menschen fördern. TKM umfasst zahlreiche unterschiedliche Verfahren von Akupunktur nach Blutegeltherapie über Aromatherapie bis hin zu Ozonanwendungen. Je nach Methode können sie unterstützend oder vorbeugend eingesetzt werden. Eine dieser Anwendungen ist die Schröpftherapie. Die Behandlung, die in den vergangenen Jahren wieder verstärkt Aufmerksamkeit erhält, sollte unter geeigneten Bedingungen und ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Experten warnen jedoch davor, dass unsachgemäße Anwendungen in nicht zugelassenen Einrichtungen erhebliche gesundheitliche Risiken mit sich bringen können. Doch wie wird eine Schröpftherapie durchgeführt? Zu welchen Zwecken wird sie eingesetzt und wer darf sie anwenden? Auf diese und weitere Fragen antwortete der für die Ausbildung zuständige Dozent der Abteilung für Allgemeinmedizin am Ausbildungs- und Forschungskrankenhaus Ümraniye der Gesundheitswissenschaftlichen Universität, Dozent Dr. Süleyman Ersoy. Die Schröpftherapie blickt auf eine rund 4000 Jahre alte Geschichte zurück. Dozent Dr. Ersoy betont, dass die Methode auch in Anatolien weit verbreitet gewesen sei. Hippokrates, der als Vater der Medizin gilt, und der römische Arzt Gallen haben die Schröpftherapie in ihrer medizinischen Praxis sehr häufig angewendet. Auch Ibn Sina beschreibt die Schröpftherapie in seinem berühmten Werk »Der Kanon der Medizin« sehr ausführlich. Während die Behandlung früher mit Glasgefäßen durchgeführt wurde, kommen heute Einweg-Schröpfgläser zum Einsatz. Dr. Ersoy erklärt, wie die Behandlung funktioniert. Wir erzeugen auf der Haut einen Unterdruck. Dadurch bildet sich eine Wölbung auf der Haut. Wenn wir es mit diesem Schritt belassen, sprechen wir von trockenem Schröpfen. Wenn wir anschließend kleine Einschnitte in die Haut machen, also mit einem Skalpell minimale Schnitte setzen und Blut entnehmen, wird ein zweites Mal ein Unterdruck erzeugt. Das wird als nasses Schröpfen bezeichnet. Die Schröpftherapie kann im Rahmen der Präventivmedizin eine unterstützende Rolle spielen. Entscheidend ist jedoch, dass sie von qualifizierten Fachkräften und unter geeigneten Bedingungen durchgeführt wird, betont Dr. Ersoy. Solche Zentren arbeiten nach den entsprechenden Vorschriften des Gesundheitsministeriums und benötigen dafür eine Genehmigung. In Türkei dürfen traditionelle und komplementäre medizinische Anwendungen derzeit ausschließlich von Ärzten durchgeführt werden, die ein Medizinstudium abgeschlossen haben. Aber auch Arzt zu sein reicht nicht aus. Die entsprechende Ausbildung für die jeweilige TKM-Anwendung muss zusätzlich von einem vom Gesundheitsministerium akkreditierten Ausbildungszentrum absolviert werden. Von sogenannten Hinterhofeinrichtungen, die weder über geeignete Bedingungen noch über eine entsprechende Zulassung verfügen, sollte bei einer Schröpftherapie unbedingt Abstand genommen werden. Denn unsachgemäße Anwendung können erhebliche gesundheitliche Probleme verursachen. Das ist ein chirurgischer Eingriff. Hygiene ist deshalb von entscheidender Bedeutung. Ebenso wichtig ist, dass die Behandlung von qualifizierten Fachkräften durchgeführt wird. Die Patienten sollten unbedingt Einrichtungen aufsuchen, in denen ein vom Gesundheitsministerium zugelassener und entsprechend zertifizierter Arzt die Behandlung durchführt, warnt Dozent Dr. Ersoy. Doch bei welchen Erkrankungen wird die Schröpftherapie eingesetzt? Auf diese Frage antwortet Dr. Ersoy: Bei Kopfschmerzen, insbesondere bei chronischen Kopfschmerzen und Migräne, kann sie tatsächlich sehr wirksam sein. Denn in der normalen Medizin erreichen Patienten mit den bestehenden Behandlungsproblemen manchmal nicht die gewünschten Ergebnisse. Bei einigen dieser Patienten können wir durch 3, manchmal auch 8 bis 10 Sitzungen eine längere beschwerdefreie Phase erreichen und dadurch die Lebensqualität verbessern. Darüber hinaus kann die Schröpftherapie auch bei Nacken-, Rücken- und Kreuzschmerzen sehr wirksam sein. Die Schröpftherapie wird jedoch nicht ausschließlich bei Schmerzen eingesetzt. Auch bei einigen chronischen Erkrankungen kann sie ergänzend zur Behandlung angewendet werden. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, beispielsweise zu Bluthochdruck oder Hyperlipidämie, also erhöhtem Blutfettwerten. Auch in unserem Zentrum beobachten wir entsprechende Fälle. Zuletzt haben wir beispielsweise festgestellt, dass die Schröpftherapie bei Diabetespatienten zusätzlich zur bestehenden medikamentösen Behandlung einen positiven Einfluss auf die Regulierung des Blutzuckers haben kann. Wie auch Experten betonen, kann die Schröpftherapie unter fachgerechten Bedingungen und in den richtigen Händen als unterstützende Behandlungsmethode betrachtet werden. Wie bei jeder medizinischen Anwendung sind jedoch ein bewusster Umgang und die vorherige Beratung durch einen qualifizierten Facharzt von großer Bedeutung. Bis zum nächsten Mal sagen wir, bleiben Sie gesund.
Yeah. Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Sendung widmen wir uns dem Thema der unbeugsame Wille der Krim, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Es gibt Lebensgeschichten, die untrennbar mit dem Schicksal eines ganzen Volkes verbunden sind. Das Leben von Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, besser bekannt als Mustafa Cemiloğlu, ist die Geschichte von 80 Jahren Leid und Widerstand der Krim-Tataren. Ohne seinen Namen zu nennen, lassen sich weder die Tragödie der Deportation von 1944 noch der epische Kampf um die Rückkehr in die Heimat oder der heutige Existenzkampf auf der besetzten Krim erzählen. Cemiloğlu wurde am 13. November 1943 im Dorf Ayseres in der Region Sudak auf der Krim geboren. Als er gerade 6 Monate alt war, wurde er in der Nacht des 18. Mai 1944 auf Befehl Stalins zusammen mit allen Krim-Tataren in 4 Waggons gefärscht und nach Usbekistan deportiert. Von den rund 200.000 Menschen, die in jener Nacht aus ihrer Heimat gerissen wurden, verlor nahezu die Hälfte auf dem Weg oder in den ersten Jahren der Verbannung durch Hunger, Krankheiten und Elend ihr Leben. Cemiloğlu wuchs inmitten dieser gewaltigen Katastrophe auf. Doch das Exil brach seinen Willen nicht. Vielmehr lehrte es ihn die Aufgabe, der er sein ganzes Leben widmen sollte, in die Heimat Krim zurückzukehren und die Rechte seines Volkes in der Welt zu verteidigen. Schon in jungen Jahren schloss sich Cemiloğlu der Nationalbewegung der Krim-Tataren an und geriet rasch ins Visier des sowjetischen Regimes. Weil er über die Wahrheit der Deportation sprach, die Geschichte seines Volkes erforschte und dessen Rechte verteidigte, wurde er von der Universität verwiesen. Er wurde mehrfach verhaftet und verbrachte insgesamt fast 15 Jahre seines Lebens in sowjetischen Gefängnissen und Arbeitslagern. Internationale Bekanntheit erlangte er durch seinen 1975 begonnenen Hungerstreik, der ganze 303 Tage dauerte. Obwohl er zwangsernährt wurde, um ihn am Leben zu erhalten, ging dieser Protest als einer der längsten Hungerstreiks der Menschheitsgeschichte in die Geschichte ein. Er lenkte die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, insbesondere des Nobelpreisträgers Andrei Sacharow, auf die Sache der Krim-Tataren. Das Bemerkenswerteste an Cemiloğlu's Kampf ist, dass er selbst angesichts schwerster Unterdrückung niemals zur Gewalt griff. Er rief sein Volk stets zu einem rechtmäßigen, friedlichen, aber entschlossenen Widerstand auf. Gerade diese prinzipiell treue Haltung machte die Bewegung der Krim-Tataren zu einem international geachteten Kampf für Menschenrechte und Gerechtigkeit. Während des Zerfalls der Sowjetunion kehrte Cemiloğlu 1989 in seine Heimat Krim zurück und führte Hunderttausende seiner Landsleute bei ihrer Rückkehr in die angestammte Heimat an. Auf dem zweiten Kurultai im Jahr 1991 wurde er zum Vorsitzenden des Medschlis des krimtatarischen Volkes gewählt und übte dieses Amt bis 2013 aus. Unter seiner Führung erhoben sich die Krimtataren gleichsam aus der Asche der Deportation zu neuem Leben. Dörfer wurden gegründet, Schulen eröffnet sowie die Muttersprache und die nationale Kultur wiederbelebt. Seit 1998 ist Cemiloğlu Abgeordneter des ukrainischen Parlaments und setzt sich dort, wie auch auf internationalen Bühnen, unermüdlich für die Rechte seines Volkes ein. Er wurde für den Friedensnobelpreis nominiert und mit zahlreichen internationalen Auszeichnungen geehrt. Doch die Geschichte stellte diesen außergewöhnlichen Kämpfer erneut auf die Probe. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 wurde Cemiloğlu die Einreise in seine Geburtsheimat verboten. Der heute über 80-jährige Staatsmann setzt seinen Kampf von Kiew aus fort und verteidigt auf allen internationalen Ebenen die Rechte seiner Landsleute, die auf der besetzten Krim Repressionen, Verhaftungen und Assimilationsversuchen ausgesetzt sind. Seine entschiedene Ablehnung der in jüngster Zeit diskutierten Formel Frieden gegen Gebietsabtretungen bringt seinen Charakter auf den Punkt. Kein einziger Zentimeter der Heimat darf Gegenstand von Verhandlungen sein. Im Mittelpunkt von Cemilolus' Weltanschauung stehen drei Grundpfeiler: Heimat, nationale Identität und legitimer Widerstand. Seiner Überzeugung nach kann ein Volk zwar aus seiner Heimat vertrieben werden, niemals jedoch von seiner Liebe zur Heimat. Solange es seine Sprache, seine Religion und seine Kultur bewahrt, können weder Deportation noch Besatzung es aus der Geschichte auslöschen. Dass die Krim-Tataren nach einem halben Jahrhundert im Exil in ihre Heimat zurückkehren konnten, ist der deutlichste Beweis für diese Überzeugung. Cemilolu empfindet zugleich eine tiefe Verbundenheit mit Türkiye und der türkischen Welt. Er betrachtet Türkiye als den wichtigsten Rückhalt der Krim-Tataren und würdigt bei jeder Gelegenheit mit Dankbarkeit die konsequente Haltung Ankaras, die Annexion der Krim nicht anzuerkennen und den Krim-Tataren beizustehen. Die Einheit der türkischen Welt sieht er zugleich als eine wichtige Garantie für die Sache der Krim. Das türkische Volk hat in jeder Epoche seiner Geschichte Menschen hervorgebracht, die sich der Unterdrückung niemals beugten. Mustafa Abdülcemil Kürimoğlu gehört zu diesen lebenden Persönlichkeiten. Er ist ein Held, der bereits als Säugling deportiert wurde, seine Jugend in Gefängnissen verbrachte, sein gesamtes Leben der Sache seiner Heimat widmete und bis heute unermüdlich für sie kämpft. Nicht ohne Grund nennen ihn die Krim-Tataren ihren nationalen Führer, denn er ist zugleich Architekt und Symbol der Wiedergeburt eines Volkes aus der Asche. Heute steht die Krim erneut unter Fremdherrschaft, doch Cemilolus' Lebensweg lehrt uns, dass Unterdrückung vergänglich, die Liebe zur Heimat jedoch ewig ist. Wenn die Generation, die die Deportation erlebte, in ihre Heimat zurückkehren konnte, wird auch die heutige Besatzung eines Tages enden. Unsere Aufgabe besteht darin, die Stimme unserer Landsleute zu unterstützen, die den von Kürimoğlu gewiesenen Weg weitergehen und die Sache der Krim lebendig im nationalen Gedächtnis zu bewahren. Der freie Morgen der grünen Insel wird gewiss anbrechen und im Licht dieses neuen Tages wird der edle Kampf Mustafa Abdülcemil Kürimoğlu's, der sein Leben diesem Ziel gewidmet hat, in goldenen Lettern in Erinnerung bleiben. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Das Außenministerium hat Kolumbiens Entscheidung, die israelische Souveränität über die besetzten Golanhöhen anzuerkennen, scharf verurteilt. Der Iran hat erklärt, die Straße von Hormuz bleibe so lange gesperrt, bis die USA ihren Krieg gegen den Iran und seine regionalen Verbündeten beenden und die blockierten Gelder Teherans freigeben. Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufuk Geç moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören. We'll be right back.
Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu.